Ich möchte gerne beten. Unser Vater im Himmel, segne doch bitte unser Reden und unser Hören jetzt so, dass wir entdecken, was du uns zu sagen hast. Amen. Die Welt ist ja in Aufruhr jetzt zu dieser Zeit gerade. Das Unfassbare ist geschehen. Donald Trump ist amerikanischer Präsident geworden. Also noch ist er es nicht, noch ist alles nicht so schlimm, aber es kommt. Ob das wirklich so schlimm ist, ich kann es gar nicht beurteilen, muss ich gestehen. Ich höre diese und jene Stimmen, aber es ist doch ein Erschrecken irgendwie durch Deutschland gegangen, dass das so passieren kann. Warum wählt ein Volk einen Menschen, der ganz offensichtlich, wie sich jetzt ja schon nahezu zeigt, obwohl er noch gar nicht im Amt ist, einfach große Worte macht? Ich behaupte, es hängt damit zusammen, neben vielem anderen, dass wir und vielleicht im Besonderen auch das amerikanische Volk, aber ich denke wir ganz genauso, diese Sehnsucht im Herzen tragen, dass uns jemand zurückgibt oder bewahrt, was wir so gerne haben möchten und was wir vielleicht auch mal verloren haben. Auch in unserem Land sind Menschen mit dieser, aufgrund dieser Sehnsucht an die Macht gekommen, von denen man heute sagt, wie konnten die jemals an die Macht kommen? Was bleibt uns denn eigentlich? Thomas, gibst du mir mal Präsentation, Folie Nummer 61 bitte. Nee, achso, 62. Ich musste das hochrechnen. 63? Wieso steht da eigentlich, brauchen wir Gott? So, okay. Was bleibt, wenn nichts mehr bleibt? Ein für alle Mal. Was trägt, wenn nichts mehr trägt? Wenn der tragende Grund als Abgrund sich erweist. Was begründet dich, wenn nichts mehr gründet? Wenn das Fundament deiner Existenz sich morsch und brüchig zeigt? Was hält, wenn alles haltlos wird? Wenn die Haltlosigkeit deines Daseins offenbar wird und du ins nachtschwarze Nichts zu fallen drohst, wenn nichts mehr zu machen ist und sich auf Fragen keine Antworten mehr einstellen. Was ist zu tun, wenn alles Machbare getan? Was? Vielleicht nicht so ausdrücklich, nicht so offen, vielleicht auch nicht in einem ruhigen Moment, weil man die heutzutage kaum noch kennt. Und doch zwischendurch oder eben auch mal ganz brutal stellt sich uns Menschen diese Frage, was bleibt? Oft hat das zu tun mit einer Krise. Also damit, dass im Leben etwas durcheinander kommt. Die Dinge laufen nicht einfach weiter. Es passiert etwas, das wir erstens nicht erwartet haben und zweitens auch nicht gewollt haben. Dann kommen Fragen. Auch die. Mensch, im wahrsten Sinne des Wortes, Mensch, was hält denn jetzt? Was bleibt denn nun? Wir sehen Krisen in der Regel ja als ein Problem. Ich möchte dazu einladen, wie ich es auch sonst manchmal tue, sie auch als eine Chance zu sehen. Interessanterweise hat ja das chinesische Wort die Schriftzeichen für das Wort Krise. Chinesische Wörter bestehen aus mehreren Schriftzeichen oftmals, aus zwei in der Regel. Und das Wort Krise enthält etwas von beidem, von dem Wort Gefahr und von dem Wort Chance. Ja, nicht immer ist es schlecht, wenn mal alles durcheinander kommt. Wenn man mal merkt, das, worauf du gesetzt hast, das hält ja gar nicht. Zum ersten Mal ist mir das ja in meinem Leben mit 17 Jahren so gegangen, als mir der Arzt sagte, sie spielen keinen Fußball mehr. Dabei war das mein Leben. Ja, was soll denn dann jetzt noch? Was ist denn dann jetzt noch? Was bleibt denn dann jetzt noch? Einmal Folie 60, Thomas. Ja, ich habe die falsch sortiert, wir müssen ein bisschen springen heute. Danke. Das kann uns keiner nehmen, haben wir uns als Thema gesteckt. Das riecht doch so ein bisschen danach, es wäre doch noch was zu finden. Es müsste doch was geben, was auch dann noch da ist, wenn das, was uns so wichtig scheint, nicht mehr da ist. Vielleicht gibt es ja wirklich was. Wir möchten mal drei Dinge feststellen. Oder ich möchte heute Morgen mit uns drei Dinge feststellen. Und die Einladung besteht ja herzlich sowieso nach jedem Gottesdienst, auch im Laufe einer Woche. Man kann gern das Gespräch aufnehmen. Und wir hätten sogar beim Essen nachher heute ausdrücklich die Gelegenheit oder ausgesprochen, dass auch noch Zeit ist. Drei Dinge möchte ich heute feststellen. Das kann man uns nehmen, ist das Erste. Das Zweite, das kann uns Menschen keiner nehmen. Und drittens, das kann uns Christen keiner nehmen. Das kann man uns nehmen. Ich bin beim Beschäftigen mit diesem Thema auf manche Dinge gestoßen, von denen ich es schon erlebt habe oder von anderen mitbekommen habe, dass man das sehr wichtig genommen hat und dann, so nennt man das ja heute, brach das im Leben einfach weg. Ob da wirklich etwas bricht oder was da passiert, ist ja dann unterschiedlich. Aber es ist dann weg, obwohl man sich vielleicht drauf gestützt hat. Zum Beispiel Geld und Güter. Das sind ja so Schlagworte. Unser Besitz, bestimmt uns ja viel mehr, als wir wahrhaben wollen. Ich finde hochinteressant, es werden ja von Edeka immer so Werbespots jetzt in den letzten Jahren zu Weihnachten veröffentlicht, köstliche Dinger. Und in diesem, für dieses Weihnachtsfest hat man sich nochmal wieder etwas ausgedacht. Da wird eine Familie gezeigt, in dem Fall spricht wohl die Mutter, und sie muss noch alles Mögliche erledigen. So. Sind auch schöne Sachen, sind auch Dinge, die alle wichtig sind. Aber man merkt, sie gerät darüber völlig in Stress. Und die Kinder haben gar nichts mehr von ihren Eltern. Dann kommt der Vater ins Spiel, der auch alles Mögliche. Und plötzlich beim Anbringen der, ich will gar nicht recht beschreiben, was das ist, dieser Beleuchtung für das Haus, es wirkt auch fast ein bisschen übertrieben. Plötzlich, als sein Kind unten steht, merkt er, Moment, ich bin hier schwer beschäftigt und meine Tochter hätte gern Zeit. Irgendwas läuft hier doch schief. Und dann wird gesagt, das größte Geschenk, das du machen kannst, ist deine Zeit. Tja, warum muss man so einen Werbespot drehen? Einen Werbespot dreht man deshalb, weil das die Leute anspricht, weil sie das aus ihrem Leben kennen und weil das voll den Nerv trifft. Sonst bräuchte man keine Werbung machen, das wird sich nämlich keiner merken. Ja, und dann ist es so in diesem Werbespot wie in unserem Leben. Wir wissen schon, worauf es ankommt. Es interessiert uns nur täglich nicht. Wir machen es ja doch anders. Es sind doch alle beschäftigt und Zeit für den anderen ist ja doch wenig da. Ha, kompensieren wir ja heute alles mit unserem Smartphone. Da können wir ja jeden Tag, jedem ständig schreiben. Man hat nur keine Zeit miteinander. So liegen wir sogar Täuschungen auf. die uns vermitteln, oh, du nimmst dir schon Zeit. Und immer dreht sich's darum, wie verdiene ich, wie bewahre ich, wie behalte ich Geld und Güter. Ich finde es ja so interessant, dass man ja doch in den Opfergaben der Gräber, also in den Gräbern der Pharaonen zum Beispiel, die Opfergaben ja doch dann teilweise findet. Das sind ja die sensationellen archäologischen Funde, an denen, anhand deren man dann erkennen kann, was man denen so mit ins Grab gegeben hat und so. Ja, man hat sie ihnen mit ins Grab gegeben, damit sie die dann haben, irgendwo, wo sie dann hinkommen, wenn wir von dieser Welt abtreten. Aber sie sind noch in der Welt. Die Opfergaben sind gar nicht mitgegangen, sonst wird man sie ja gar nicht gefunden haben. Das ist spannend, finde ich, immer solche Dinge mal zu beobachten. Also wir nehmen ja doch nichts mit, ihr Lieben. Oder unsere Schönheit. Kein Kommentar bitte jetzt, ja. Sagt nichts Falsches. Ja. Na gut, auch meine hat schon etwas gelitten. Es gibt tatsächlich Bilder mit Haaren von mir auf dem Kopf noch. Ja, das Verrückte ist ja, die vergeht von alleine. Da können Sie auch in den Zeitschriften irgendwelche Schauspielerinnen zeigen, die mit 50 noch so aussehen wie mit 23. Ja, was ist so verwunderlich daran? Erstens, dass es eben nicht normal ist. Und zweitens, dass sie in 10 Jahren so auch nicht mehr aussehen werden. Deswegen muss man sie jetzt noch mal schnell zeigen. Die Schönheit vergeht, ist aber so ein wichtiges Thema in unserer Gesellschaft. Ist doch verrückt. Unsere Träume und Pläne. Nicht nur ich habe die Erfahrung gemacht, dass da mal gehörig ein Strich durch die Rechnung kommen kann. Das, wovon du dachtest, das verfolge ich mit meinem Leben, geht gar nicht mehr. Die Kindheit soll ja deshalb unter anderem so schön oft sein, nicht, weil tatsächlich so lauter schöne Erfahrungen gemacht werden. Man könnte auch vieles andere anführen. Man hat noch keine Verantwortung und die drücken auch nicht auf den Schultern und so. Ja. Aber Schönheit soll unter anderem deshalb, die Kindheit soll deshalb so schön sein, weil man noch nicht erlebt hat, dass alle Träume und Wünsche, die man hat, im Leben vielleicht doch nicht stattfinden. Deswegen fühlt sich das alles noch schön an. Sie steht alles noch vor einem. Und vielleicht kann man deshalb in der Höhe des Lebens oder im Zenit, überschrittenen Zenit so viele verbitterte Menschen erleben, weil die Erfahrung so brutal um sich greift, es ist doch so vieles nicht wahr geworden. Dabei könnte man auch dann noch was aus seinem Leben machen, aber es wird uns oft von uns selbst verbaut. Deshalb sage ich ja meinen Fußballkindern immer, da sie vermutlich keine Fußballprofis werden. Also es schafft ja nicht mal einer von 10.000. Man muss sich nicht einbilden, dass man hier im Dorf jemanden hat, der wirklich Profi wird. Aber die wollen das natürlich alle gern, so wie ich das auch wollte. Und ich sage ihnen immer, weißt du was, aber wichtiger noch als das, was sie hier machen, auch wenn der Trainer sonst beim Training immer was anderes behauptet, aber ist die Schule. Ja, dass du beruflich wenigstens was machen kannst. Ich habe gerade jetzt gestern noch mit den Eltern darüber gesprochen, dass sie darauf achten und dass auch gerne das mal einen Hinweis an mich geben kann. Wenn das da nicht klappt, dann kann man sie vielleicht mal ein bisschen auch mit dem Fußball motivieren, das ein bisschen nutzen. Ja, aber auch den Beruf kann man uns nehmen. Das haben viele Leute auch in erschreckender Art und Weise erfahren. Selbst wenn nicht mal irgendwas passiert, was einem nicht mehr ermöglicht, den Beruf auszuüben, kann der Chef plötzlich sagen, wir brauchen sie nicht mehr. Und es dürfte heute jedem klar sein, es gibt nicht genug Arbeitsplätze für jeden. Oder man hat nicht die richtige Qualifikation oder sonst irgendetwas. Kann uns genommen werden. Die Gesundheit. Auch wenn immer behauptet wird, Hauptsache gesund. Obwohl Gesundheit ja nur etwas ist, eine Frage davon, wie oft man untersucht worden ist, sagen die Fachleute. Aber auch die Gesundheit ist brüchig. Genauso irgendetwas, was wir meinen, in unserem Leben erreicht haben zu müssen. Karriere, Titel, Ehrungen. Alles schön und gut. Und man redet auch von manchen Menschen jetzt noch, der vor Generationen gelebt hat. Wäre ja toll, wenn wir das mit unserem Leben schaffen können. Aber was wäre da so toll dran? Was haben wir denn dann davon, wenn wir längst abgetreten sind? Und dann kommt eben Revolverheld und sagt, die Erinnerungen an unser Miteinander, na klar, das kann uns keiner nehmen. Stimmt. Spricht voll mit dem Edeka-Werbespot. Genau, deshalb lasst uns mal nicht mehr ins Material investieren, sondern in Menschen. Ja, möchte ich auch gerade denen, die schon in einer lebendigen Beziehung zu Gott leben, sagen, dann lasst uns bitte mal die Prioritäten auch so setzen, wie sie wirklich sind. Aber auch unsere Erinnerungen kann man uns nehmen. Das kann auch schneller passieren, als dass man erst dement wird. Obwohl da ja noch vieles dann durchbricht. Aber am Ende können wir dann von den Erinnerungen auch nicht leben, so wichtig sie sind. Und so gerne ich zum Beispiel als ein Mensch, der Dinge wiederholt, jemand hat mal gesagt, ein geistiger Wiederkäuer, ja, sowas bin ich auch. Ja, ich schwelge da gerne drin, ist auch manchmal wichtig fürs Leben. Aber das kann uns auch genommen werden, nicht nur, weil sie verblassen. Und das Letzte und im Besonderen, denken wir daran ja auch, am Totensonntag können uns Menschen genommen werden. Möglicherweise hat es jeder schon erlebt, vielleicht nicht ganz nah, aber das kann wirklich ins Leben einschneiden, diese Erfahrung. Aber sie ist wichtig, weil sie uns zeigt, das, was in deinem Leben zählt, das, was bleibt, können dir also andere nicht nur vermitteln. Du kannst an ihnen am Ende doch nicht festhalten. Es hat immer etwas mit dir zu tun. Diese Welt ist vergänglich. Es ist eine Erfahrung, die wir immer wieder machen können. Ob sie uns schmeckt oder nicht. Hier ist nichts von Dauer. Das Auto rostet von alleine. Wir brauchen es nicht mal gebrauchen. Und die Angst davor, etwas zu verlieren, was uns wichtig ist, kann auch stark greifen nach uns. Was ist denn nun für Dauer? Und da möchte ich gerne das Zweite ins Spiel bringen. Etwas, was uns Menschen keiner nehmen kann. Keiner. Egal, was passiert. Wir werden noch sehen, das glaubt fast keiner. Auch wenn alle es behaupten. Aber das kann uns keiner nehmen. Und jetzt möchte ich, das ist mir vor schon ein paar Jahre her, so seltsam ins Auge gestochen beim Bibellesen. Auf einen Text hinweisen, von dem man zunächst gar nicht davon ausgeht, dass der irgendwas mit unserem Thema zu tun hat. Aber er kam mir jetzt in der Vorbereitung in den Sinn und ich hatte dann den Eindruck, also das trifft's genau. Da ist Jesus Christus unterwegs mit seinen Freunden, mit seinen Schülern. Und er hat ja immer wieder so, ist ja immer wieder angeeckt, immer wieder Dinge gesagt und getan, die mindestens einigen, vor allem den führenden Leuten, vielleicht sogar allen, gar nicht passten. Und dann haben irgendwann, und das verfestigte sich im Laufe der paar Jahre, die Jesus nur öffentlich wirksam war, tätig war, verfestigte sich das dann, haben irgendwann die Führenden des jüdischen Volkes sich überlegt, der wird uns hier gefährlich. Aus unterschiedlichen Gründen, vor allem auch, weil er unsere Machtstellung in Frage stellt, den müssen wir mal beseitigen. Zunächst haben sie es ja noch relativ freundlich probiert und wollten ihn bloßstellen, einfach nur. Haben sie Leute geschickt, die ihm immer irgendwelche Fragen stellen sollten. Und diese Fragen waren immer so konstruiert, dass er da gar nicht mehr rauskam. Entweder sagte er das, was von Gott aus richtig war. Vielleicht. Oder er sagte das, was die Menschen hören wollten. Aber die Fragen waren immer so konstruiert, dass er im Grunde nur reinfallen konnte. Selbst man weiß, ist Jesus darauf nie reingefallen. Und dann kamen sie diesmal wieder, schickten irgendwelche Leute und fragten, also, erstmal schmieren sie ihm Honig um den Bart. Großer Lehrer, wir wissen, du bist wahrhaftig und achtest nicht das Ansehen der Person. Du lehrst den Weg Gottes recht, was sie ja selber gar nicht glaubten, sonst hätten sie ja drauf gehört. Aber man kann das ja mal so behaupten. Was haben wir nicht schon alles Leuten gegenüber behauptet? Und nun war es ja so, das jüdische Volk war von einer Besatzungsmacht regiert. Das war den Juden seit Jahrhunderten ein Dorn im Auge. Die Römer waren im Land und hatten das Sagen und die Juden durften nur das, was die Römer ihnen erlaubten. Und das war das Problem dieses Volkes. Und deshalb hatten sie auch die Erwartung, der, der unser Volk mal retten wird, der muss die römische Besatzungsmacht aus dem Land schmeißen. Ja, unsere Probleme sind ja immer außerhalb von uns, das wissen wir ja. Nie wir selber, immer außerhalb. So, und nun erhoben die Römer ja auch so Zölle und Steuern, die man zahlen musste. Und das war natürlich schlecht. Ja, das machte immer deutlich, ihr seid nicht euer eigener Herr, sondern wir sind eure Herren. Deswegen wollte ein Jude selbstverständlich nicht Steuern zahlen. Wir zahlen in unsere eigene Tasche sozusagen als deutsche Bevölkerung, ja. Unsere Straßen werden davon gebaut, unsere Kinder werden davon unterrichtet und so. Wir wollen auch schon keine Steuern zahlen. Ja, sonst würde ja nicht jeder versuchen, jedes Loch zu suchen, um sich irgendwie davor zu drücken. Bei denen war das noch eine Ecke schlimmer. Und deshalb, wenn jetzt also ein Lehrer von Gott kommt, der musste sagen, selbstverständlich dürft ihr keine Steuern zahlen. Aber dann hatte er den Aufruhr der Römer, dann konnten sie ihn sofort ans Messer liefern und die Römer bitten auch, beseitigt uns hier nochmal, das Volk wird sich gegen euch auflehnen, wenn der zum Zug kommt. Also fragten sie ihn, ist das denn jetzt in Ordnung, wenn man dem Kaiser Steuern zahlt oder nicht? Soll man das jetzt machen oder nicht? Es gibt nur noch eine falsche Antwort. Sagt er, klar, Steuern zahlen, dann ist das Volk gegen ihn. Ja, das Volk Gottes kann doch nicht von fremden Leuten besetzt sein. Wenn er sagt, keine Steuern zahlen, sind die Römer gegen ihn und er wird sofort abgeführt. Und dann lesen wir, er aber merkte ihre Heuchelei und sprach zu ihnen, sag mal, was stellt ihr mich eigentlich jetzt schon wieder auf die Probe? Bringt mir mal einen Silbergroschen. Das war so das damalige Geld, so ein Silbergroschen, Tagesverdienst eines Tagelöhners, also eines Tagesarbeiters, dass ich ihn mir mal angucken kann. Und sie brachten einen. Da sprach er zu ihnen, wessen Bild und Aufschrift ist das? Na klar, die kaiserliche Münze hat selbstverständlich den Kaiser als Bild da drauf und die Aufschrift davon. Sie sprachen zu ihm, des Kaisers. Klar. Da sprach Jesus zu ihnen, ja, dann gebt bitte dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und Gott, was Gott gehört. Und jetzt muss man da genauer hingucken. Die Juden war sofort klar, was er meint. Wir müssen uns daran erinnern, dass ganz am Anfang der Bibel, was die Juden ja auswendig konnten, von der Erschaffung des Menschen berichtet wird. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan. Und so weiter. Da wird der Mensch von Gott geschaffen und als König über die Erde eingesetzt. Und es wird dort beschrieben, er machte ihn nach seinem, zum seinem Bilde. Nun muss man sich nicht vorstellen, das ist damit auch nicht verbunden, dass Gott Hände und Füße haben muss. Das kann ja sein. Aber es geht eigentlich nicht so sehr ums Aussehen hier. Denn das Ebenbild ist eigentlich in der biblischen Sprache der sichtbare Ausdruck von etwas Unsichtbarem. Ja, also Gott drückt sich durch den Menschen aus. Und er schafft ihn als sein Gegenüber. Das unterscheidet ihn vom Tier. Er ist ansprechbar. Er kann sich auch neben sich stellen und gucken, was ist mit mir eigentlich los. Er kann in Beziehung treten. So hat Gott den Menschen geschaffen, nach seinem Bilde. Jetzt sagt Jesus, wenn das Bild des Kaisers auf der Münze ist, dann gehört die Münze dem Kaiser. Wenn das Bild Gottes auf dem Menschen ist, dann gehört ja der Mensch Gott. Verrückt. Man kann gerne mal lesen, wie er da überhaupt so immer auf diese Fragen antwortet. Immer so, dass sie nicht weitermachen können auf ihrem Weg, ihn reinzulegen, aber mitunter wurden sie auch immer angefressener. Weil er ihnen dann doch das, was Gott eigentlich von ihnen will, deutlich gemacht hat. Weil er ihnen doch immer zeigt, weißt du, das Problem ist gar nicht außerhalb von dir, das sind nicht die Römer. Das Problem steckt doch in eurem Herzen, weil ihr Gott nicht gehorchen wollt. Weil ihr gerne euer eigenes Bild und euer eigener Herr sein wollt und nicht jemandem gehören. Da ist das Misstrauen gegen Gott so stark in euch, dass ihr euch doch über seine Gebote hinwegsetzt und mich wollt ihr reinlegen damit, als würde ich das tun. Artikel 1 des Grundgesetzes lautet, lautet hier nicht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Als zweite Ziffer steht dort, das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Behaupten wir, und das ist das, was am meisten zitiert wird. Immer wenn es in den Kram passt, wird das rausgeholt und zitiert. Wenn es nicht in den Kram passt, soll es nicht gelten. Wie ist denn das zum Beispiel mit den Kindern, die in einer Frau heranwachsen und einfach nicht in den Kram passen? Obwohl sie längst ausgebildete Menschen sind, die müssen nur noch größer werden. Zigtausende davon, Hunderttausende davon, sprechen wir das Recht ab, Mensch zu sein und beseitigen sie. Wie ist es denn jetzt die Diskussion, die stärker aufkommt, mit Menschen, die inzwischen nichts mehr leisten können und die, oh Schreck, auch noch krank werden, wenn sie alt sind oder schon in jungen Jahren, vielleicht sogar schon mehr beschädigt als andere oder anders beschädigt auf die Welt kommen und der Gesellschaft nichts bringen. Ja, und dann geht's doch um Material und um Geld und Güter, weil man denen dann das Recht auf Leben abspricht. Und inzwischen die Herrschaften, natürlich nicht so, dass man sagen könnte, ja, so machen wir das, bittet, sich bitte selbst das Leben zu nehmen. Ja, sie nützen uns ja nichts. Was sollen die denn hier? Die Würde des Menschen ist ja so furchtbar unantastbar. Furchtbar. Wir brauchen keine Rede von Menschenwürde bei Menschen, die wir sowieso schon schätzen, ihr Lieben. Die wir lieb haben, die freundlich zu uns sind, die mit uns in einer liebevollen Beziehung leben. Bei denen braucht man keinen Paragraph 1 oder Artikel 1 des Grundgesetzes zitieren. Das machen wir sowieso. Nein. Warum ist das so wichtig damit, dass der Mensch Gottes Ebenbild ist? Weil es uns offensichtlich so oft anders zu sein scheint. Und weil es gerade dann gilt, wenn wir uns das aberkennen wollen. Und auf was für eine Ehre hebt Gott uns eigentlich? Dass er uns wertachtet, als seine Ebenbilder in dieser Welt zu leben. Da gehört auch zu, sozusagen als seine Stellvertreter, als die, durch die er in dieser Welt handelt. Wenn wir einem Menschen begegnen, dann begegnet uns immer etwas von Gott selbst. Es mag noch so beschädigt sein in unserer Welt. Ja, diese Welt ist der Vergänglichkeit unterworfen, weil wir Gott misstrauen als Menschen. Und da ist viel kaputt gegangen. Aber für Jesus hat ganz offensichtlich das nicht aufgehört, dass der Mensch Gottes Ebenbild ist. Sonst würde er nicht sagen, Mensch, und wenn doch auf dem Menschen das Bild Gottes ist, dann gib doch bitte Gott, was ihm gehört. In Gottes Augen bist du immer wertvoll. Du kannst geleistet oder dir geleistet haben, was du willst. Das ist nicht verlierbar. Das ist auch nicht verhandelbar. Da kann auch einer mit dir umgehen, wie er will. Das machen wir dann ja so. Mit Gott gehen wir sowieso so um, wie wir wollen. Der kann mal bleiben, wo er ist. Und wenn wir dann schon nicht drum hinkommen, an ihn zu glauben, dann soll er mir bitte wenigstens nicht reinreden. Ich gehe ja auch in Gottesdienst. Na gut. Ja, sei doch auch mal zufrieden. Wenn es sein muss, gebe ich auch noch Kirchensteuer. Okay. Ja, und man hat immer noch keine Ruhe. Ich kann auch noch mal ein bisschen im Alltag was für andere tun und so. Ja, ja, ja. Aber bitte, dann lass mich doch bitte mal meine Entscheidung selber treffen. Da sagt doch nicht immer, du hättest mich lieber und wüsstest es besser als ich selbst. So, und dann gehen wir mit uns selber so um. Als wären wir nichts wert und verbringen unser Leben mit lauter Zeug, das es nicht wert ist, damit Zeit zu verbringen. Oder übertreiben es maßlos mit Dingen, die an sich vielleicht gut sind. Und gehen mit uns selber so um, als wären wir nichts wert. Und dann gehen wir mit anderen so um. Natürlich tun wir nichts gegen jemanden. Wir verachten ihn bloß. Das ist doch nicht so schlimm. Das ist immerhin besser als die, die wirklich Hand anlegen an andere. Seltsam, dass Jesus gesagt hat, wenn es darum geht, du sollst nicht töten, dann heißt es auch, wenn du jemanden beleidigst und die Frage, wie du über ihn denkst, ist da betroffen. Spannend. Die Würde des Menschen, diesen Wert, den Gott dir gemacht hat, nur dass es dich gibt, das hat er sich persönlich ausgedacht. Du bist handgemacht. Deine Eltern sind nur die Vermittler gewesen, durch die Gott dich in diese Welt bekommen hat. Am Ende liegt es an Gott, dass du da bist. Und das kannst du nicht verlieren. Das ist eine Ehre und eine Wertschätzung, die alles übersteigt, was du je in dieser Welt noch gewinnen könntest. Das kann uns Menschen keiner nehmen. Aber der Mensch nimmt sich das augenscheinlich selbst. Stieß dann eben im Zusammenhang mit diesem Text auf einen anderen Text. Als Jesus Christus inzwischen so weit gegangen war, dass die führenden Juden ihn nicht mehr ertragen konnten und ihn jetzt also wirklich beseitigen wollten, verhaftet haben, vor alle Instanzen geführt haben, in irgendwelchen nächtlichen Scheinprozessen und so ihn da verurteilen wollten, dann mussten sie ja auch an dem Statthalter Pontius Pilatus vorbei. Nur der durfte ein Todesurteil aussprechen. Und der hat die dann bei sich und führt ein Gespräch und merkt, also erstens, der hat an nichts Schuld, der hat nichts begangen, weshalb man ihn jetzt irgendwie hier verurteilen könnte. Und zweitens, mit diesen Menschen ist es etwas ganz Besonderes. Und deshalb traut er sich nicht sofort, ihn umzubringen. Aber das Volk macht ihm so Feuer unterm Hintern, dass er auch sich nicht traut, ihn freizusprechen. Und dann kommt es dazu, dass er ihn dann auspeitschen lässt. Und jetzt diese Beschreibung. Die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt. Eine Dornenkrone. Ja, der König der Könige, so wird er uns in der Bibel beschrieben, kommt aus der Ewigkeit in die Zeit. Für dich ist er in unsere Zeit, in unsere Welt eingetreten und bekommt von uns eine Dornenkrone auf den Kopf. Ja, je länger man sie trägt, desto mehr schmerzt es. Ja, du darfst unser König sein mit einer Dornenkrone. Und traten zu ihm und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Und dann kommt Jesus raus, trägt die Dornenkrone und dieses als lächerlich gemeintes Gewand, Purpurgewand. Und Pilatus spricht zu ihnen, seht, welch ein Mensch. Ecce homo auf Lateinisch ist für Kunstliebhaber ein Begriff geworden. Bilder davon, wörtlich im Griechischen, seht, der Mensch. Pilatus hat er entdeckt, der hat es nicht verdient, da so zu stehen. Und jetzt spricht er aus, was er eigentlich theologisch gar nicht durchdringen kann, weil er an diesen Gott gar nicht glaubt, und sagt dort, guck mal, hier steht der Mensch, der von Gott als König der Erde eingesetzt ist. So sieht er aus, wenn man sich das mal anguckt, wie er mit Gott umgeht, wie er mit sich selbst umgeht und wie er mit dem Menschen umgeht. Seht, da ist der Mensch, ein zur Schande gebrachter König. Und Jesus steht da nicht, weil er selber da stehen musste. Das ist die ganze Botschaft der Bibel. Jesus Christus steht dort, weil er an unserer Stelle dort steht. Das haben wir Menschen aus uns gemacht, mit unserer Abkehr vom Schöpfer und Vater. Das wird aus uns. Und trotzdem hält Gott an uns fest. Diese Würde, sein Ebenbild zu sein und dass er uns in Ewigkeit bei sich haben und mit uns leben will, das kann uns immer noch keiner nehmen. Deswegen lässt er seinen Sohn an unserer Stelle sterben. Ja, das hört nicht dann auf, so nach dem Motto, jetzt haben wir es alle gesehen, jetzt können wir ja mal aufhören, Klappe und jetzt Schauspiel vorbei. Nein, sondern wir Menschen ziehen das durch mit dem Sohn Gottes. Und der Sohn Gottes zieht es durch und stellt sich an unsere Stelle. Weil in unserem Leben so vieles Platz hat, was da nicht hingehören würde. Weil wir so tun, als hätten wir diese Würde nicht. Das sind wir Gott wert, dass er sich seinen Sohn vom Herzen reißt und an unserer Stelle hingibt. Diese Welt ist durch unser Misstrauen gegen Gott vergänglich. Gott ist der Einzige, der ewig ist. Und er bietet uns dadurch, dass er seinen Sohn für uns hingibt, die ewige Gemeinschaft mit ihm an. Deswegen geht es als Drittes darum, was uns dann keiner nehmen kann, wenn wir ihm das glauben. Gott lädt uns ein. Und Jesus ist so durch die Gegend gelaufen und hat gesagt, kommt mit mir mit. Lernt von mir, wie das Leben wirklich ist und wie man Gott vertrauen kann. Und glaub dem, was Gott dir durch mich schenkt. Und da gibt es dann einen Text, wo der Apostel, wo der Freund von Jesus, Petrus, einer der engsten Freunde, schreibt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aus seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitet ist, dass ihr offenbar werdet zu der letzten Zeit. Das heißt, Gott hat für uns Menschen etwas gedacht, für dich und für mich. Etwas, was nicht zerstörbar ist, was nicht verwelkt, wie alles in unserer Welt hier so verwelkt, was lebendig ist, was nicht vergeht, was nicht irgendwo von befleckt werden kann. Und zwar ewige Gemeinschaft mit ihm. Es geht in dieser Welt, in unserem Leben, nicht nur um diese Welt. Wir werden dafür Verantwortung übernehmen müssen, wie wir als Ebenbilder Gottes mit Gott und mit uns selber und mit Ebenbildern Gottes umgegangen sind. Jeder wird vor Gott Verantwortung dafür übernehmen müssen. Und ich behaupte, keiner kann sie übernehmen. Deshalb hat Jesus sie für uns übernommen. Und jetzt lädt er uns ein, dann gib mein Leben in deine Hand, dann vertrau mir doch. Dann lass dich von mir führen in deinem Leben. Und diese Gemeinschaft, die hört nicht auf, wenn es hier aufhört. Wer mit dem Ewigen verbunden ist, der kann zwar noch sterben, aber er wird nie mehr tot sein. Das kann uns Christen keiner nehmen. Wir sind dazu eingeladen, wir sind dazu sogar von Jesus gerufen, Kinder Gottes zu werden, durch das Vertrauen auf ihn. Und er will für uns sorgen und will uns seine Liebe erfahren lassen, die jedem Menschen gilt, aber die meisten leider nicht haben wollen. Das hat ihm die Tränen in die Augen getrieben, als er in dieser Welt war. Und jetzt nochmal zu hören. Nun gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Das heißt, gebraucht die Lebensmittel, die ihr in dieser Welt habt und braucht, so, dass ihr immer wisst, sie bleiben auch in dieser Welt. Hängt euch bitte nicht dran. Die könnt ihr auch gut abgeben, wenn es der Allgemeinheit dient. Wie einem Staat. Ja, fröhliches Steuern zahlen gehört zu einem Christen. Brauchen nicht jedes Schlupfloch suchen. Und wenn es um euch und euer Leben geht, sagt Jesus, dann gebt doch Gott, was Gott gehört. Dazu lädt er uns ein. Was Jesus in deinem Leben und durch dich tut, kann dir keiner nehmen. Die beste Investition ist also, dein Leben hinzugeben an den, der sein Leben für dich hingab.